Ethik Digital. Auf der Suche nach Antworten für unser menschliches Handeln. Ein Podcast von sonntagsblatt.de und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.
Herzlich willkommen zum Podcast Ethik Digital. Heute ist mein Studiogast Urban Wiesing. Herzlich willkommen.
Guten Tag und danke für die Einladung.
Herr Professor Wiesing, Sie haben Medizin studiert, Philosophie, Soziologie und Geschichte der Medizin und leiten jetzt als Direktor das Institut für Ethik und Geschichte der Medizin an der Uni Tübingen. Erstmal, was interessiert Sie persönlich an dem Thema Ethik? Wie sind Sie dorthin gekommen?
Naja, wie das in so einer Biografie ist, immer eine Mischung aus Interesse und Zufall. Ich habe ja einige Zeit im Krankenhaus gearbeitet und habe dann gemerkt, dass mich die Reflexion, das Nachdenken über die Medizin mehr interessiert, als die Medizin zu machen. Hatte ja auch in Philosophie studiert. Ja, und in der Zeit, als ich anfing, gab es medizinische Ethik noch gar nicht als Fach in Deutschland. Das hat sich ja mittlerweile geändert. Es kommen ja tagtäglich neue Technologien sozusagen auf den Markt, die in der Regel mit ethischen Problemen begleitet sind. Und darum geht es zumeist in meiner Tätigkeit.
Wenn wir auf die Geschichte der Medizin schauen, und Sie haben es ja gerade angesprochen, diese ganzen Digitalisierungsthemen, wie verändert denn das, also Digitalisierung, Telemedizin, KI-Systeme, wenn Sie jetzt den historischen Blick da drauf setzen, sagen Sie, naja, Geschichte war immer so, dass sich da viel geändert hat, oder ist wirklich diese Digitalisierung nochmal etwas, wo Sie sagen, ja, da passiert schon nochmal was sehr Besonderes in der Geschichte der Medizin?
Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass wir das im Augenblick noch gar nicht abschätzen können. Das ist ja KI ist ja relativ neu. Und was da in 20, 30 Jahren möglich sein wird, glaube ich, kann im Augenblick niemand vernünftig, realistisch abschätzen. Klar, Medizin hat sich immer gewandelt. Der wesentliche Motor war in den letzten Jahrhunderten die Wissenschaft, aber eben auch ein neues Selbstverständnis der Patienten. Aber was jetzt die KI bringt, das ist schwer abzuschätzen. Das soll uns aber nicht davon abhalten, jetzt bereits zu überlegen, was sie denn verändern soll. Sagen wir mal die Frage andersrum. Was soll sich denn eigentlich nicht an der Medizin verändern und was sind eigentlich Grundlagen der Medizin, die bleiben sollten?
Können Sie das noch mal ein bisschen ausführen? Also was würden Sie denn eben sagen? Wie geht man da, also was ist Ihre Beobachtung? Wie wird da vorgegangen in der Wissenschaft? Wie macht man das? Weil eben das Feld ja so riesig ist.
Da muss man eben auch unterscheiden zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Also was wir auf jeden Fall haben, ist einen massiven Druck, dass die künstliche Intelligenz in die Medizin hineinkommt. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, da kann man sehr viel Geld mit verdienen. Und vor allen Dingen die Versprechungen sind ja auch deutlich. Da kann man viel Zeit sparen, man kann die Patienten besser behandeln, man hat weniger Schäden, ja vielleicht sogar individueller behandeln. Das sind ja die ganzen Versprechungen. Und da gilt meiner Meinung nach das, was auch bei der Zulassung von neuen Medikamenten gilt. Erst prüfen. Und dann anwenden. Das ist bei der KI im Augenblick nicht so gut geregelt, wie das bei den Medikamenten der Fall ist. Da gibt es ja Zulassungsstudien und Zulassungen. Da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht vorschnell Technologien in die Medizin hineinlassen, bei denen sich dann bei genauer Prüfung herausstellen, ja, so effektiv sind die gar nicht. Oder die unerwünschten Wirkungen sind erheblich.
Mhm. Vielleicht können wir das nochmal an einem konkreten Beispiel machen. Vielleicht ist das auch zu kompliziert, aber gut, wir können ja den Versuch machen. Genau, Sie arbeiten ja mit auch an dieser Arbeitsgruppe, wo es um die Deklaration von Helsinki geht. Vielleicht können Sie erst mal kurz erklären, was das ist. Und dann, wenn ich das richtig verstanden habe, arbeiten Sie eben an einer AG, wo es um diese vulnerablen Personen geht. Und das ist ja so ein gutes Beispiel, glaube ich, wo man eben sieht, was ist denn eigentlich, was kann man denn heutzutage überhaupt unter vulnerable Person verstehen und eben, was bedeutet das, wenn hier die Pharmaindustrie auf der einen Seite oder die Medizinindustrie auf der einen Seite und die Ärzte auf der anderen Seite sitzen? Wie bewertet man sowas dann im Digitalen?
Also zwei Fragen. Zunächst, die Deklaration von Helsinki ist eine Deklaration des Weltärztebundes. Sie ist erstmals 1964 aufgesetzt worden und versucht, weltweit gültige ethische Standards für die Forschung am Menschen vorzunehmen. Das Wichtigste ist dabei das informierte Einverständnis, die wissenschaftliche Qualität, dann die Publikationsverpflichtungen und vieles, vieles mehr. Das ist die Deklaration von Helsinki. So, und einer der durchaus kontroversen Punkte in der Deklaration von Helsinki ist in der Tat die Frage, wie gehen wir mit vulnerablen Personen um? Also Personen, die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie geschädigt werden können. Und da hat es tatsächlich in den letzten Jahren eine Änderung gegeben und die Änderung ist auch spannend für die KI. Was ist geschehen? Bis vor einigen Jahren sagte man, bevor wir etwas Neues an vulnerablen Personen testen, zum Beispiel Kindern, muss es vorher an nicht vulnerablen Personen getestet werden. Also gesunde, kerngesunde Erwachsene. Oder Erwachsene, die an dieser Erkrankung leiden. Und hat sich herausgestellt, naja, das kann dadurch sein, dass bestimmte Medikamente bei den Kindern, man spricht von etwa 6 Jahren später ankommen. Das ist ja etwas, was man nicht unbedingt möchte. Man möchte die Kinder schützen, das ist ein gutes Prinzip, aber man möchte nicht, dass zum Beispiel Krebsmedikamente bei Kindern 6 Jahre später ankommen als bei Erwachsenen. Das war so ein Fall. Und da hat tatsächlich der Weltärztebund gesagt, wir müssen dort differenzierter vorgehen. In dem Moment, wo wir Kinder zunächst ausschließen, müssen wir überlegen, ob das nicht auch zum Nachteil für Kinder sein kann. Das heißt, wir müssen in jedem einzelnen Fall genau überlegen, neues Medikament, das könnte auch bei Kindern wirken, fangen wir zunächst mal nur bei Erwachsenen an oder fangen wir bei Erwachsenen und Kindern gleichzeitig an. Für die KI gilt das im Grunde genauso. Also, wenn es eine KI gibt, die sich insbesondere mit den Erkrankungen von Kindern beschäftigt, dann möchte man gerne, dass das vorher untersucht wurde, damit die Kinder nicht zum Versuchskaninchen werden. Und einerseits möchte man aber auch nicht, dass hilfreiche KI mit Jahren Verspätung bei den Kindern ankommt. Ein schwieriges Problem, die Situation im Augenblick ist die, dass man tatsächlich in jedem Einzelfall abwägen muss, was sind Vorteile des Einschlusses und was sind Nachteile des Einschlusses sofort von vulnerablen Personen.
Nun stelle ich mir vor, dass das wahrscheinlich eine schwierige Diskussion ist, weil jedes Land eine eigene Position dazu hat und wahrscheinlich auch die einen eben sehr liberal sind, die anderen sehr restriktiv. Wie kommt man in so einer Arbeitsgruppe überhaupt zu einem Ergebnis? Kommt man zu einem Ergebnis oder ist das Ergebnis dann, naja, so, also kommt es auf den kleinsten gemeinsamen Nenner raus oder ist es wirklich möglich, dann da Positionen zu finden?
Also interessanterweise gibt es tatsächlich sowas wie einen globalen ethischen Konsens in der Medizin. Das hat man auch in anderen Zusammenhängen gesehen. Der Weltärztebund hat ja unlängst den International Code of Medical Ethics verabschiedet, wo man ganz gezielt gefragt hat, was gibt es eigentlich an Einigkeit in ethischer Hinsicht auf dieser Welt in der Medizin? Oder jetzt ganz banal gesprochen, egal wo ich mir auf dieser Welt ein Bein breche. Wenn ich dann mit jemandem von der Profession Arzt, Ärztin in Kontakt komme, kann ich dann mit bestimmten Standards rechnen? Die Antwort ist interessanterweise ja, es gibt es. Allerdings, Sie deuteten es in Ihrer Frage an, da muss man sich natürlich bestimmte kulturelle Interpretationen vorbehalten. Das heißt, in diesen Deklarationen, wie zum Beispiel der Deklaration von Helsinki, geht es um allgemeine ethische Prinzipien. Realistischerweise muss man sagen, dass die in Kulturen, unterschiedlichen Kulturen in dieser Welt auch zumindest graduell unterschiedlich interpretiert und ausgelebt werden. Aber immerhin, es gibt diesen moralischen weltweiten Konsens. Das finde ich ziemlich beruhigend. Oder als jemand, der auch gelegentlich mal reist, ist das auch nicht schlecht zu wissen. Es zum Beispiel die Verschwiegenheit, die gilt weltweit. Oder eben das Prinzip Nutzen und nicht Schaden. Das ist ein uraltes hippokratisches Prinzip. Da haben alle Ärztekammern im Weltärztebund gesagt, das sind immer eben 113, die 10 Millionen Ärzte repräsentieren. Ja klar, das ist ein Grundprinzip, das weltweit gilt.
Das ist super spannend, finde ich, weil die Frage wäre ja, kann man dieses Prinzip übertragen aus dem nicht-medizinischen Bereich in andere Bereiche? Also eben viele Gäste, mit denen ich spreche, die sagen, naja, nee, eben, das geht nicht, ob das jetzt Medien oder eben Politik ist, weil die Systeme so unterschiedlich sind, Menschenrechtsthemen, wo sie eben sagen, ja, die Wirtschaft hat völlig andere Ziele als ein Staat, wiederum als Einzelperson, also Recht auf Privatheit, um das mal als Beispiel zu nennen, und da einen Konsens zu schaffen. Also ich verstehe Sie richtig, dass Sie schon denken, so, es gibt so eine Basis, von der aus man sich bewegen kann im medizinischen Bereich. Und glauben Sie denn auch, dass diese Basis dann auch für das Digitale funktionieren kann? Weil da ja dann eben noch diese Plattformlogik mit hineinspielt und eben das pekuniäre Interesse.
Naja, erstens ja, es gibt einen Kern an ethischen Prinzipien in der Medizin, der weltweit gilt. Wenn man den ganz allgemein zusammenfassen kann, heißt es erstens, Medizin muss nutzen und zweitens, sie soll nicht schaden. Drittens, wir sollen die Selbstbestimmung von Patienten und Patientinnen respektieren und viertens, wir sollen gerecht verfahren. Das ist ganz abstrakt zusammengefasst die sogenannte Prinzipienethik, die weltweit hohe Anerkennung hat. Ja, und die Frage ist nun, jetzt haben wir die KI, wollen wir daran etwas ändern? Meine Antwort, und ich glaube die Antwort von vielen aus meiner Profession wäre, nein, das soll natürlich so bleiben. Die Frage ist aber, wie können wir das jetzt realisieren mit der KI? Also zum Beispiel das Prinzip Nutzen und nicht Schaden. Da muss man dann eben gucken, ist es sehr nützlich oder nützlicher, wenn die KI unterstützend wirkt? Das heißt, wir haben weiterhin eine behandelnde Person, ein Arzt, eine Ärztin, eine Krankenschwester, ein Krankenpfleger, die verantwortlich ist für uns, mit der wir auch kommunizieren können. Oder ist es hilfreicher, wenn die KI diese Person ersetzt, dass sie gar nicht mehr auftauchen? So, die Tendenz geht zumindest im Augenblick noch dahin zu sagen, KI sollte im Wesentlichen unterstützend sein und nicht ersetzend sein. Und wir sollten weiterhin eine personale Verantwortung in der Medizin haben. Das ist, glaube ich, im Augenblick der größte Konsens. Ob das in 20 Jahren noch so sein wird, das weiß, glaube ich, niemand im Augenblick.
Das ist wirklich eine sehr spannende Frage. Wie glauben Sie denn, dass sich das Selbstbild von Medizin verändert? Also Sie beobachten da ja sicherlich schon manche Trends. Können Sie die beschreiben? Ist das möglich? Kann man da irgendwie sagen, jo, da verändert sich eben auch der Blick als Arzt auf eine Gesellschaft oder eben überhaupt dieses Verhältnis von Gesellschaft und Medizin?
Auch hier würde ich zunächst einmal die Frage stellen, was soll sich denn eigentlich verändern? Also ich verstehe Sie, ich komme von der Ethik, ich stelle mir zunächst mal die Frage, wollen wir ja eigentlich etwas Grundlegendes ändern? Und ich würde sagen, die Medizin ist eine Disziplin, die von Menschen erfunden wurde, um Menschen, die in einer schweren Situation sind, in der Situation von Krankheit, wo sie vielleicht mit den Grenzen ihrer Existenz konfrontiert sind, mit Schmerz, mit Beeinträchtigung, mit Herausfallen aus dem üblichen Alltag, dass es da eine Disziplin gibt, die darauf eine Antwort gibt. Und zwar eine verlässliche, und zwar eine nach ethischen Prinzipien gestaltete Antwort gibt. Das ist die Medizin. So, wollen wir daran was ändern? Eine Antwort darauf wäre, nee, sollten wir nicht machen. Das ist eigentlich eine anthropologische Konstante. Wir können nun mal krank werden, wir sind sterblich und wir wollen etwas dagegen tun. So, die Frage ist, wie sich jetzt inhaltlich die Antwort ändert. Und da muss man auch sagen, das mit der KI ist ja nicht völlig neu, sondern die Technik beeinflusst ja schon seit gut 150 Jahren massiv die Medizin. Wenn man so will, hat sie sich zwischen Arzt und Patient gestellt oder vermittelt dort oder kann eben zusätzliche Erkenntnisse bringen. Was meiner Meinung nach in diesem Zusammenhang wichtig wäre, das gilt für die ganze Technisierung, aber eben auch für die KI, dass wir uns in der Medizin darüber im Klaren sind, was ist Zweck und was ist Mittel. Und ich würde sagen, solange die KI ein gutes Mittel ist, um die Zwecke der Medizin zu erfüllen, effektiver zu erfüllen, schneller zu erfüllen, besser zu erfüllen, sind wir grundsätzlich auf der richtigen Seite, auf dem richtigen Weg. Die Frage ist eben nur, solche Instrumente helfen ja nicht nur, sondern solche Instrumente prägen auch unser Denken, prägen auch unser Handeln. Und da muss man eben gucken, inwieweit beeinflussen sie allein die Denkweise von Ärztinnen und Ärzten. Wie beeinflussen sie das Miteinander in der Medizin? Wie beeinflussen sie das Selbstverständnis von Behandelnden und Behandelten? Und da, glaube ich, gibt es dann tatsächlich auch Fragen, wo man sehr vorsichtig sein muss und wo Änderungen anstehen, die zumindest jetzt von den Menschen nicht gewollt worden werden.
Können Sie dafür noch ein Beispiel geben, wo Sie sagen, so, da ist es schwierig oder?
Ein Problem ist die Frage, kann ich die Urteile, die Ärztinnen und Ärzte fällen, nachvollziehen? Können die das selbst auch? Ja? Die Situation im Augenblick ist die, dass die Behandelnden anhand ihrer Erkenntnisse wissen, es liegt dieses vor, und nach dem, was wir wissen, führt diese Intervention dazu, dass es den Menschen besser geht. Und ich persönlich als Behandelnder habe auch diese Erfahrung gemacht. So ist das im Augenblick so. Jetzt kann es aber sein, dass irgendein kluges KI-Programm den Behandelnden sagt, behandelt mit X anstatt mit Y. Das KI-Programm kann aber gar nicht sagen, warum denn so ist. Das ist die sogenannte Opazität. Und diejenigen, die handeln, die können ja gar nicht, die wissen manchmal gar nicht, ja, wie kommt denn jetzt dieses kluge Computerprogramm zu diesem Ergebnis? Was ist der Grund dafür? Und da haben wir ein Problem. Wollen wir das? Wollen wir, dass wir weiterhin einigermaßen erklären können, warum bestimmte Interventionen angeboten werden, empfohlen werden? Oder wollen wir einfach einer Empfehlung eines Computers folgen, wo wir gar nicht so genau wissen, wie kommt denn der Computer oder dieses KI-Programm zu dieser Empfehlung? Das ist ein Problem, wo man dann tatsächlich auch abwägen muss, was nicht so einfach ist. Wenn man nachweisen kann, na gut, der Computer ist aber besser. Wir wissen nicht genau, wie er dazu kommt, aber wir können feststellen, es geht den Menschen nachher besser. Wäre das ein Argument, darauf zu verzichten? Wenn man aber herausfindet, naja, so viel besser ist er auch nicht, vielleicht ist er sogar schlechter, dann ist man ja in einer ganz anderen Situation und müsste dann eben weitere Untersuchungen, da kommen wir dann eben zur Forschung, anstellen. Wieso kommt das eigentlich? Oder wieso kommt der Computer zu diesem Ergebnis? Und warum ist das, sagen wir mal, auch nicht viel besser oder besser als das, was wir bisher in traditioneller Weise machen?
Also faktisch eröffnet sich ein neues Forschungsfeld. Zum einen, weil man eben auch diese Art Metastudien wird machen müssen und sagen müssen, okay, wir haben, keine Ahnung, Brusterkennung, zwar X Daten und jetzt gibt's eben die Empfehlung Y und war das sinnvoll oder nicht? Und auf der anderen Seite aber eben auch wirklich Richtlinien und Regulierung. Sie haben vorhin von diesem International Code of Medical Ethics gesprochen. Das sind ja alles, oder eben hier die Deklaration, das sind ja alles so Versuche, eben zu sagen, wie können wir global oder zumindest regional über größere Regionen uns einigen. Wie lebendig ist diese Bewegung? Wie sehr wird das dann auch wirklich von der medizinischen Community registriert und findet das dann auch wirklich die Ergebnisse von diesen Gremien, von dieser Gremienarbeit, findet das dann auch wiederum wirklich Ausdruck in Gesetzen, in Regelungen? Also wie ist da Ihre Beobachtung?
Das ist weltweit ganz unterschiedlich und das ist ein großes Problem. Der Weltärztebund ist ja eine NGO, Non-Governmental Organization, eine Verbindung von Ärztekammern und Ärztevereinen auf der Welt. Und die haben natürlich keine Gesetzeskraft. Und die haben auch keinerlei Sanktionsmöglichkeiten. Nun gibt es unterschiedlich konstituierte Ärztekammern. Zum Beispiel in Deutschland haben wir Ärztekammern. Die sind öffentlich-rechtlich. In anderen Ländern auf der Welt haben wir einfach Vereine. Da schließen sich Ärzte zusammen und sagen, hier, wir sind jetzt die Medical Association of eines bestimmten Landes. Und insofern ist das ganz unterschiedlich. In Deutschland kommen diese Richtlinien immerhin ins Berufsrecht. Und auch die europäischen Regelungen verweisen an einigen Stellen, zum Beispiel auf die Deklaration von Helsinki. Aber das ist weltweit sehr unterschiedlich. Damit müssen wir wohl noch eine Weile leben, denn wir haben ja keine Weltregierung, die das einheitlich umsetzen könnte und auch einheitlich sanktionieren könnte. Das haben wir nicht. Insofern würde ich mal sagen, das Beste, was wir haben, ist die Deklaration von Helsinki, aber sie hat natürlich global gesehen ihre Schwierigkeiten bei der Umsetzung.
Gibt es da Bestrebungen, da eben diese Dissemination, also praktisch die Wirkung zu vergrößern? Also gibt es da Initiativen, wo man irgendwie sagt, so wie können wir eben für mehr Wirkung sorgen von so einer Deklaration?
Ja, aber auch die sind weltweit ganz, ganz unterschiedlich. Also man muss zum Beispiel sagen, tut mir leid, das mal wieder zu erwähnen, die USA sind ausgestiegen, schon vor geraumer Zeit, weil sie gesagt haben, wir sind nicht diejenigen, die die Deklaration von Helsinki schreibt. Also kann die bei uns nicht gelten. Dann gibt's aber wieder so einen Weg, so hintenrum taucht sie dann doch in amerikanischen Vorgaben auf. Sie sehen, das ist von Land zu Land unterschiedlich, auch von Regierung zu Regierung unterschiedlich. Und ich habe den Eindruck, dass das im Augenblick weltweit bei den Polarisationen, die wir finden und bei so manchen Regierungen, die wir haben, nicht besser wird. Was man auch bedauern muss, ist, dass die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, ja auch in einem, sagen wir mal, nicht optimal im Zustand ist und sowas auch nicht ohne weiteres übernehmen kann. Und wenn sie es übernehmen würde, würden ja auch nicht alle Länder mitmachen. Ich glaube, das ist die jetzige weltpolitische Lage, die es schwerer macht, einheitliche Vorgaben umzusetzen. Aber immerhin, sehen wir es positiv, es gibt bestimmte einheitliche Vorgaben und 113 Ärztekammern haben ihnen zugestimmt.
Herr Wiesing, wenn man Sie sucht über Google KI, dann steht da, ist eine der Meinungen, die KI verbreitet, dass sie zu den eher Liberalen gehört, was Digitalisierung und KI-Regelungen betrifft. Würden Sie das bestätigen?
Also ich weiß jetzt nicht so genau, was liberal in diesem Zusammenhang heißen soll. Ich habe zwei Grundpositionen. Erstens, die erste Grundposition ist, dass die Ethik nicht die Disziplin ist, die das entscheidet, sondern dass die Ethik eine Disziplin ist, die Entscheidungen fördert. Ja, medizinethische Institute haben ja keinen Verfassungsrang und sie können ja auch keine Gesetze machen und auch keine Gesetze einfordern, was übrigens gut so ist. Das heißt, als jemand, der an der Universität arbeitet, einer wissenschaftlichen Institution arbeitet, kann ich beitragen zum Diskurs, das tue ich auch gerne, aber ich kann nicht entscheiden. Wie gesagt, das ist auch gut so. Zweitens, darüber hinaus glaube ich, dass die Menschenrechte, die individuellen Rechte auch für Patientinnen und Patienten etwas sind, was wir auch aufgrund unserer historischen Erfahrung unbedingt wahren sollten. Insofern, wenn ich mich dazu äußere, versuche ich immer, die individuellen Rechte der Einzelnen in der schwierigen Situation von Krankheit, von Bedrohung mit Tod, mit Schmerzen und so weiter zu betonen. Das ist meine Position. Nennt man das liberal? Das überlasse ich anderen zu entscheiden.
Noch eine ganz allgemeine Frage, wenn Sie wirklich sagen, so, was kann man aus der Geschichte der Medizin jetzt für diese digitale Welt lernen? Also wenn Sie jetzt in die Zukunft schauen, was sehen Sie da für Ihren Arbeitsbereich?
Jede Menge Herausforderungen. Also als ich angefangen habe, in den 80er Jahren mich mit der Medizinethik zu beschäftigen, hat doch kein Mensch daran gedacht, dass wir relativ technisch einfach mittlerweile das Genom des Menschen verändern können, ja auch die Keimbahntherapie zumindest technisch machen könnte. Da hat doch kein Mensch dann daran gedacht, dass es Operationen mittels Computer gibt und der Operateur sitzt in den USA und operiert wird in Europa. Und kein Mensch hat daran gedacht, dass die KI mittlerweile bestimmte Tätigkeiten ärztlicherseits besser durchführen kann als die Ärzte. So. Also ich vermute mal, dass wir weiterhin sehr, sehr viele Herausforderungen haben werden durch die Technik.
Zum Beispiel wie Genome-Editing. Das ist ja dann auch wirklich eine Herausforderung, über so ein Problem nachzudenken. Und wir haben eben immer mehr spezialisierte Fälle, die man sich anschauen muss. Wie entscheidet man dann für so ein Institut, okay, wir konzentrieren uns jetzt auf vulnerable Personen oder eben Genomediting oder was auch immer das dann ist? Wie gehen Sie da vor?
Ja, also wir entscheiden ja nicht. Die Entscheidung, die wir fällen müssen, ist, wo legen wir unseren Schwerpunkt? Das ist eine Mischung aus Interesse und natürlich Anfragen. Wenn Sie von außen eine Anfrage kriegen, da haben wir ein großes Problem. Wenn der Weltärztebund, mit dem ich zusammenarbeite, eben sagt, Herr Wiesing, wir haben hier international ein großes Problem, wir gründen eine Arbeitsgruppe, würden Sie bitte dazukommen? Dann verteile ich zumindest meine Arbeitszeit nach dieser Kombination aus Interesse und eben Anfragen. Aber nochmal, wir sind ja nicht diejenigen, die entscheiden. Wir sind diejenigen, die zu einem Entscheidungsprozess beitragen wollen.
Können Sie noch mal ein, zwei Themen nennen, mit denen Sie sich jetzt in der nächsten Zeit beschäftigen, also Ihr Institut ganz allgemein?
Ja, also im Augenblick läuft beim Weltärztebund die Revision der sogenannten Deklaration von Taipeh. Das ist eine Deklaration, die sich mit Bio- und Datenbanken beschäftigt. Auch ein ganz wichtiges technologisch induziertes Thema. Da geht es um Folgendes. Hat enge Beziehung zur KI. Wir würden gerne in der Medizin alle Daten, die wir haben, sammeln und sie dann mit KI untersuchen lassen. So. Gleichzeitig bleiben häufig Biomaterialien, also Blut, Gewebe oder andere Biomaterialien übrig. Die würden wir gerne sammeln und sie eben dann für zukünftige Forschungsprojekte nutzen. Und das Trickreiche dabei ist, dass wir heute noch nicht mehr absehen können, was wir mit den Daten in 10 Jahren oder mit den Materialien in 10 Jahren machen. Also das ist im Grunde der Zweck, für die sie dann genutzt werden sollen, ist unvorhersehbar. Gleichzeitig ist das aber, glaube ich, ein ganz gutes Prinzip, ne, zu sagen, lasst uns so viel wie möglich Daten sammeln und lasst uns so viel wie möglich Erkenntnisse aus diesen Daten gewinnen. Und wir wissen noch gar nicht mal, welche Erkenntnisse wir in 10 Jahren daraus gewinnen können, welche Fragen wir in 10 Jahren haben. Das ist wissenschaftlich meiner Meinung nach klug, aber man muss dann eben ganz klar ein informiertes Einverständnis herstellen, wo eben auch deutlich gesagt wird, wenn Sie jetzt Ihre Daten geben oder Ihre Materialien geben, können wir Ihnen noch nicht einmal sagen, was wir damit in 10 Jahren machen. Da liegen dann doch einige praktische Probleme, dass man eben die Patienten und Patientinnen nicht täuscht. Hinter all dem steckt ja immer das Prinzip, wir müssen das Vertrauen wahren. Und es wäre ganz fatal, dass da Menschen im Moment der Krankheit irgendwas unterschreiben, auf einmal merken sie 5 Jahre später, ach, die machen ja mit meinem Blut dieses und jenes und jenes. Will ich ja eigentlich gar nicht. Und das gilt es zu vermeiden, um eben das Vertrauen in die Medizin aufrechtzuerhalten. Das ist kompliziert, aber das geht. Da gibt es mittlerweile ja auch schon einige Anstrengungen, wie man einen guten Einverständnisprozess gestalten kann.
Okay. Es ist ein spannendes Feld und ein weites Feld. Meine letzte Frage würde so ein bisschen in die Richtung gehen, so: Wo sehen Sie denn da auch Regulierungsbedarf? Also gibt es wirklich Punkte, wo Sie sagen, zumindest für Deutschland, hier brauchen wir eine ganz klare Mauer. Hier müssen wir was tun und da wird gerade zu wenig getan. Also gibt es einen politischen Appell, den Sie haben?
Ja, also was ich glaube, was wir uns wirklich überlegen müssen, ob wir nicht bei der Einführung von neuen Technologien die gleichen Standards haben wie bei der Einführung von neuen Medikamenten. Also dass man das sehr, sehr strikt macht, eben auch mit der Zulassung. Und wie gesagt, das Prinzip erst prüfen und dann verbreiten und nicht umgekehrt. Da gibt es Firmen, die da kein sonderliches Interesse dran haben. Verständlicherweise, die haben was entwickelt und würden das natürlich gerne und schnell und sofort und möglichst viel auf dem Markt verkaufen. Aber wie gesagt, nicht alles, was technisch erfunden wurde, ist eben auch gut, für die Beteiligten und deswegen erst prüfen, dann auf dem Markt. Das wäre grundsätzlich eine Richtung. In der letzten Legislaturperiode hat es ja deutliche Veränderungen in Bezug auf die Datenforschung in der Bundesrepublik Deutschland gegeben. Der Gesundheitsminister Lauterbach hat tatsächlich einige Gesetze verabschieden können und durchbringen können, die die Situation neu gestaltet haben. Und da, glaube ich, müssen wir jetzt wirklich mal gucken, was bringt uns das? Was bedeutet das? Ist Deutschland jetzt tatsächlich auch eines der führenden Länder, die grundsätzlich sehr viele Daten zur Verfügung haben und aus diesen Daten Erkenntnisse gewinnen können, aber dabei eben auch ethische Prinzipien wahrt? Also die Herausforderung der Zukunft wird sein, ja, wir wollen die neuen Technologien, aber wir wollen sie eben nur innerhalb bestimmter ethischer Rahmenbedingungen. Und wie gelingt uns das?
Okay, das ist ein gutes Schlusswort. Gibt es etwas, wo Sie sagen, so, das ist Ihnen noch wichtig, dass das Menschen wissen, wenn es um Ethik und Digitalisierung geht in der Medizin?
Was mir wichtig ist, ist darauf hinzuweisen, das ist eine öffentliche Angelegenheit. Beteiligen Sie sich, diskutieren Sie darüber, haben Sie Ihre Meinung, bringen Sie Ihre Meinung ein. Es geht letztlich um uns alle. Wir werden alle irgendwann mal krank und wir werden alle mit dem Gesundheitssystem in Zukunft und auch jetzt schon in der Gegenwart zu tun haben. Und bringen Sie sich ein, sagen Sie, was Sie von der Medizin haben wollen und seien Sie durchaus offensiv und gestalten Sie diese Medizin mit. Letztlich geht sie uns alle an.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Und ich bin gespannt, wohin die Reise Sie führt mit dem Institut und mit Ihrer Forschung. Vielen Dank fürs Kommen.
Gerne.
Ethik digital. Auf der Suche nach Antworten für unser menschliches Handeln. Ein Podcast von sonntagsblatt.de und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.